In den letzten Wochen haben wir ja den Philipperbrief, ich glaube mittlerweile schon Monate, den Philipperbrief betrachtet und vor einigen Wochen waren wir noch in Kapitel 3. Und von diesem Kapitel 3 her kommend spricht Paulus dann in Philipper 4, Vers 1, was wir beim letzten Mal im Philipperbrief von Jörg ausgelegt bekommen haben. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht fest in dieser Weise, im Herrn, Geliebte. Beim letzten Mal durften wir darüber nachdenken, wir durften über Gemeinde nachdenken. Darüber nachdenken, wer diese geliebten und ersehnten Brüder und Schwestern sind. Kapitel 3, wo es um die Gerechtigkeit geht, die aus Christus ist, die von Christus denjenigen zugesprochen wird, der glaubt. Das dicke Eis, mach mal das Bild, uns in den Kopf zu rufen. Hin dann am Ende zu Kapitel 3, zu dieser Herrlichkeitshoffnung, dass wir nach vorne blicken auf Jesus, auf die Herrlichkeit, dass wir verwandelt werden einmal, jeder, der glaubt. Und weil das alles so ist, sagt er daher, deswegen, darum steht fest, im Herrn, pflegt diese Beziehung, steht in seiner Kraft. Und das müssen wir als Gemeinde und das muss Praxis werden. Und wir werden, wenn wir jetzt im Philipperbrief weiterlesen, noch weitere Ermahnungen, Abschlussaufrufe finden, die Paulus dieser Gemeinde und damit auch uns als Gemeinde zum Schluss mitgibt. Und wir lesen Philippa 4, die Verse 2 bis 5. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Ich möchte nochmal beten. Jesus Christus, schenke du Gnade zum Hören und zum Reden, Herr, dass du lebendig zu unseren Herzen sprichst und dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Dass wir es mit dem Herzen verstehen, dass es uns verändert, dass wir ein Stück weit mehr in dein Bild verwandelt werden und dass wir als Gemeinde feststehen, Herr, in dieser Weise, in dir, in unserem Herrn. Amen. Ich habe das Thema einfach genannt, ein Aufruf zum praktischen Leben in der Gemeinde. Wir finden hier einige Dinge, die wir uns praktisch ableiten können, die Paulus hier, wozu Paulus aufruft oder die er hier in seinem Brief erwähnt. Das erste ist die Ermahnung zur einheitlichen Gesinnung im Herrn, relativ genauso genannt. Das zweite ist, wieder auch als Aufruf an uns formuliert, stehe den Eingetragenen, zwar die, die im Buch des Lebens stehen, schreibt er ja von, im Kampf bei, stehe den Eingetragenen im Kampf bei. Dann Vers 4, freue dich im Herrn. Was bedeutet das? Hatten wir schon mal in Kapitel 3 durchgenommen, hatte Jörg uns damals ausgelegt. Werden wir heute noch mal kurz drüber reden. Und bei mir in der Übersetzung steht, die Milde soll allen Menschen bekannt sein. Ich habe es einfach so überschrieben, sei gütig und freundlich. Ist einfach gesagt, aber ich denke, jeder kennt das aus der Praxis, dass das gar nicht so einfach ist. Gütig und freundlich zu sein. Werden wir nachher dann im Vers 5 abschließend betrachten. Und das sind hier so, ist so der Anfang, ist so die Zielgerade, auf die Paulus nun einbiegt. Er kommt mit dem letzten Kapitel noch zu einigen Abschlussermahnungen, zu einigen Dingen, bedankt sich auch später nochmal für die Gabe, die er durch den Epaphroditus, den wir auch schon mal kennengelernt haben, empfangen hat. Und er sagt, steht fest in dieser Weise im Herrn und beginnt dann mit diesen anderen Ermahnungen, Aufrufen für uns. Und da gibt es wohl zwei Damen, die nicht in dieser Weise stehen. Da gibt es Spannungen in irgendeiner Art und Weise in der Gemeinde, die Evodia und Syntyche betreffen. Das ist Vers 2, unser erster Punkt. Ermahne zur geistlichen, zur einheitlichen Gesinnung im Herrn. Ja, Paulus schreibt, Evodia ermahne ich, Syntyche ermahne ich. Ich habe mir gedacht, irgendwie kriege ich immer diese komischen Namen ab. Der Jörg, der drückt sich irgendwie ein bisschen davor. Also Evodia und Syntyche werden hier von Paulus ermahnt. Zwei gläubige Frauen in Philippi. In irgendeiner Art und Weise gibt es Spannungen in der Gemeinde, dass Paulus sie hier extra namentlich erwähnt. Ja, wir müssen denken, dieser Brief, den die bekommen, der wird offen vorgelesen, der wird in der ganzen Gemeinde vorgelesen und wir finden nicht viel, was hier über diese Frauen steht. Da ist nicht viel. Ich habe mich wohl mal bemüht, die Namensbedeutung rauszufinden. Evodia bedeutet Wohlgeruch, Lieblichkeit. Kann auch guter Weg oder glückliche Reise bedeuten. Syntyche bedeutet die glückliche, die erfolgreiche. Eine glückliche Bekanntschaft. Also sind sehr positive Namen, sehr schöne Namen, womit etwas Gutes, was Liebliches, was Glückliches verbunden wird. Aber weswegen Paulus sie anschreibt, ist anscheinend nicht so gut, nicht so lieblich. Er ermahnt sie. Von Vers 3 her wissen sie, wie wir, dass sie auch zu denen gehören, die mit für das Evangelium gekämpft haben. Sie waren voll dabei, mit Christus, Seite an Seite stehend. Vielleicht, habe ich mir gedacht, waren sie sogar von Anfang an dabei. Ja, wir erinnern uns, dass Paulus dann nach Europa gekommen ist, nach Philippi. Dort ist er dann an den Fluss gegangen, wo er eine Gebetsstätte vermutet hat und fand dann dort einige Frauen. Die Lydia war auch dabei. Vielleicht waren sie von Anfang an mit dabei und vielleicht ist das nochmal ein Aufruf an uns, wir hatten das gerade Freitag noch in der Jugend, über das Gebet nachzudenken. Das Gebet, was oftmals so, ja, vielleicht nebensächlich wird, oftmals vergessen wird, wo man leicht nachlässigt wird. Das Gebet, was doch so viel Kraft hat, weil es an den geht, der wirklich Macht und Kraft hat, weil es an Gott geht. Und deswegen als ersten Punkt, als erste Sache, wenn wir an diese beiden denken, können wir versuchen, einfach mal daran zu denken, was es bedeutet, zu einem lebendigen Gott zu beten. Die Gebetsstätte in Philippi, wo die beiden vielleicht auch dabei waren. Nichtsdestotrotz, diese beiden Spannungen in der Gemeinde, irgendetwas ist nicht richtig, sie müssen ermahnt werden. Es muss etwas Ernstes gewesen sein und diese Ermahnung, wie Paulus sie macht, sie ist irgendwie auffällig. Er sagt, ich ermahne dich und ich ermahne dich. Ja, jeder Einzelne wird hier ermahnt. Er wendet sich beiden einzeln zu. Er meidet jegliches Urteil. Er kritisiert nicht ihre Tätigkeit als solche. Da finden wir nichts von. Sie wissen wahrscheinlich genau Bescheid, worum es geht. Er ermahnt die beiden, wie er vorher in Philipper 2, Vers 2 die ganze Gemeinde auch schon gemahnt hat. Also seelsorgerlich ist das brillant hier von Paulus, wie er vorgeht. Und ich habe einfach mal ein paar Punkte zusammengeschrieben. 6 Punkte über Ermahnung, was wir davon mitnehmen können, was wir lernen können, wie Ermahnung möglichst geschehen sollte. Und vielleicht ist diese Liste nicht vollständig, da können wir gerne drüber reden. Aber ich habe einfach mal 6 Punkte aufgeschrieben, wie Ermahnung geschehen soll. Das erste, Ermahnung geschieht ohne Verurteilung. Dass wir den anderen verurteilen, dass wir ihn, die Bibel sagt, richten. Und das sollen wir nicht tun. Ja, das sagen uns diese Stellen in Matthäus 7, in Jakobus 4, nicht zu richten, nicht zu verurteilen. Zu sagen, dadurch, dass du das und das jetzt getan hast, bist du jetzt kein Christ mehr. Wäre eine sehr harte Verurteilung. Also Ermahnung geschieht ohne Verurteilung. Dann Ermahnung muss fair sämtlichen Beteiligten gegenüber ausgesprochen sein. Ja, ich habe mir gedacht, wenn man alle über einen Kamm schert, dann kann das missverstanden werden, dann fühlt sich der eine vielleicht noch mehr angegriffen. Ermahnung deswegen fair und möglichst, so wie Paulus das gemacht hat, den Einzelnen anzusprechen. ganz bewusst, ich ermahne dich, nicht alle über einen Kamm scheren. Ermahnung geschieht in und hin zur Liebe. Dass wir den anderen in Liebe ermahnen, dazu kommen auch gleich noch andere Beschreibungen, was dazugehört, aber auch hin zur Liebe, dass wir wieder zusammenwachsen, dass wir in der Spannung sind, dass wieder Liebe da ist und dass diese Ermahnung wirklich in Liebe geschieht, dass wir das Gute wollen, dass wir nicht das Böse irgendwie herauskitzeln, sondern dass wir wirklich dem anderen in Liebe begegnen, dass wir ihn nicht schlecht reden, sondern in Liebe begegnen. Ermahnung geschieht in und hin zur Liebe. Ermahnung geschieht in Demut. Ich habe diese Stelle genommen, sie sagt, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Uns alle, allen kann das betreffen. Wir alle brauchen hier oder dort Ermahnung. Wir alle dürfen uns nicht über den anderen stellen und sagen, ich brauche das nicht. Jeder braucht. Deswegen in Demut. In Demut zu sagen, ja, ich weiß, ich bin da auch nicht besser. Aber Jesus hat dir und mir vergeben und hey, denk doch mal drüber nach. Ich ermahne dich, denk mal drüber nach. In Demut. Auf einer Stufe. Ein weiterer Punkt ist, Ermahnung geschieht in Sanftmut. Ja, das finden wir in Galater 6, Vers 1, dass wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wird, dass die, die geistlich sind, diesenjenigen im Geist der Sanftmut wieder zurechtführen. Sanftmütig, freundlich. Nicht barsch, sondern freundlich dem anderen mitzuteilen, hey, denk doch mal drüber nach. Und damit auch verbunden das Letzte, die Güte. Ermahnung geschieht auf Grundlage der Güte, dass wir gütig sind, dass wir Gutes wollen, dass wir nicht mit der Absicht kommen, dem anderen fertig zu machen, sondern ihn ermahnen, weil wir es gut meinen, weil wir gütig sind. Das ist die rechte Art und Weise. Römer 15, Vers 14. Dass wir den anderen wieder auf den Weg zurückbringen, dass wir es gut meinen, gut gewillt sind. Das sollen einfach mal 6 Punkte sein, kann man gerne weiter noch drüber nachdenken, die uns helfen sollen, in rechter, in guter Art und Weise dem Bruder und der Geschwister, die Schwester, die geliebt sind, die ersehnt sind, zu ermahnen. Und das ist Aufgabe eines jeden hier. Ermahnen, ihn anzuhalten, anzuflehen, mit dem Ziel, was Paulus schreibt, zur einheitlichen Gesinnung im Herrn. Dass da eine Einheit ist, dass die Gemeinde eine Einheit ist, dass das gleiche Denken vorhanden ist. Im Herrn. Das begegnet uns immer wieder. Ich hatte es schon erwähnt, in Kapitel 3, Vers 1 haben wir das gesehen, im Herrn. Dahin muss unser Denken ausgerichtet sein, unsere Gesinnung, unser Trachten im Herrn, zu Jesus hin. Dass wir gleichgesinnt, harmonisch sind, gleichgesinnt im Herrn. Noch ein paar andere Stellen dazu. Römer 15, Vers 5, dass es Christus gemäß ist. Christus gemäß. Also wir sehen hier viel über diese Gleichgesinnung, über die Ermahnung, dorthin zu kommen, dass wir das gleiche Denken haben, dass die Spannungen beseitigt werden durch die Ermahnung. Und nun lesen wir nochmal in Philipper 2, das können wir mal gemeinsam machen, wozu Paulus die ganze Gemeinde aufgerufen hat. Eben auch dieselbe Gesinnung zu haben. Philipper 2, ab Vers 2 schreibt er so, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das des Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Da ermahnt er die ganze Gemeinde, da ermahnt er auch uns. Habt diese Gesinnung in euch, diese Gesinnung, habt diese Liebe in euch. Die Gesinnung, die in Christus Jesus war, diesen Gehorsam, den Jesus bis zum Tod am Kreuz hatte, wie er weiterschreibt. Die Demut, die Jesus hatte, dass er aus der Herrlichkeit kam in diese zerrüttete, zerklüftete, kaputte Welt. Dass er sich erniedrigt hat für jeden Einzelnen hier. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Dass wir in einem Strang ziehen. Dass wir eine Richtung gehen. Dass wir nach vorne blicken auf die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dass wir, wie wir in Kapitel 3 gesehen haben, ja, auch mal unterschiedlicher Meinung sein können. Ja? Wir haben gelesen, es kann sein, dass jemand anders denkt, hat Paulus geschrieben. Aber als ganze Gemeinde müssen wir da hinkommen. Zur vollen Mannesreife, wie Paulus den Ephesern schreibt, in eine Einheit des Glaubens auf Christus hin. Ja, habt diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war. Dass wir diese Gesinnung immer mehr leben. Demut und Gehorsam. So war Jesus. Voller Demut und Gehorsam. Dass unser Denken ganz tief in Jesus verwurzelt ist. Dass wir unser Denken dem Wort Gottes unterstellen. Könnt ihr euch notieren, wenn ihr mitschreibt, Hebräer 4, Vers 12, ich glaube, ich nicht angeschrieben. Das Wort Gottes ist Richter der Gesinnung unseres Herzens. Das Wort Gottes ist Richter der Gesinnung unseres Herzens, unserer Herzen. So. Warum ist es wichtig, diese Gleichgesinnung zu haben? Warum ist es wichtig, das wirklich auszuleben? Was könnte das für Folgen haben, wenn das nicht so ist? Geliebte und ersehnte Brüder und Schwestern, das haben wir in Vers 1 gelernt, das sind wir. Dahin soll es immer mehr geben, dass wir uns immer mehr sehnen zueinander, dass wir immer mehr in Liebe zueinander leben, dass es wirklich die Geliebten sind, also dass wir das auch praktisch ausleben, was wir sind. Jeder, der Kind Gottes ist, dessen Schuld vergeben worden ist von Jesus, ist Bruder und Schwester. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Die Welt, die nicht zur Gemeinde gehören, die beobachten uns. Die sehen, das ist aber ein interessanter Verein. Interessant nur deswegen, weil die so völlig außergewöhnlich sind und sich lieben und eine Atmosphäre herrscht, die getrieben ist von der Liebe Gottes. Oder ist es ein normaler Verein, ein Chaoshaufen, den Sie sehen, die nicht gleichgesinnt sind, die in völlig verschiedene Richtungen laufen, die sich, ja, wenn sie sich vielleicht ermahnen, anschreien oder es nicht in Liebe machen oder den anderen fertig machen wollen? Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Die Gesinnung, die gleiche Gesinnung zu haben im Herrn. Dahin soll es gehen und die Menschen, die sehen das. Darum ist es wichtig, feste in Jesus verwurzelt zu sein, feste auf seinem Wort zu stehen, dass wir immer mehr davon geprägt werden. Dass wir nicht geprägt werden von den ganzen Dingen, die uns täglich begegnen, sondern dass das Wort Gottes, Jesus selbst, uns mehr prägt als alles andere. Dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und wie gut und wie heilsam Ermahnung sein kann, das habe ich in meinem eigenen Leben merken dürfen, als ich vor 8 Jahren mit meinem Freund Markus in Süddeutschland unterwegs war. Wir haben eine Fahrradtour gemacht und unsere letzte Station war Karlsruhe. Und wir haben immer in Jugendherbergen übernachtet und da kam dann auch wieder einer bei uns am Zimmer, den kannten wir nicht. Ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten, war ein Afrikaner, ein bisschen auf Englisch unterhalten und hat sich herausgestellt, dass er Christ war. Fand ich total cool und uns so ein bisschen darüber unterhalten und der ist dann abends irgendwie nochmal weggegangen. Markus und ich waren dann alleine auf dem Zimmer und als wir dann zu zweit waren, fragte er mich, wie ich denn zu ihm öfters so böse und so gehässig sein kann, aber doch gleichzeitig mit dem so fromm reden könne. Das hat voll eingeschlagen bei mir, das habe ich bis heute nicht vergessen. Eine einfache Frage, ohne Verurteilung. Er hat mich einfach gefragt, er hat mich nicht verurteilt. Er hat gewartet, bis der andere weg war, hat das nicht vor ihm gemacht, sondern hat mich fair persönlich angesprochen. Er hat mich in Liebe ermahnt, also er hat wirklich die Wahrheit angesprochen. Er wollte mich bestimmt nicht fertig machen, sondern wollte mir zu denken geben, in Liebe, hin zur Liebe. Er hat sich nicht über mich gestellt, sondern durch diese einfache Frage neben mich gestellt, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, reden können. Er hat es nicht böse, sondern sanftmütig, freundlich gesagt. Ich bin ganz sicher, dass er es gut meinte. Dass er es gut mit mir meinte, dass er mich nicht fertig machen wollte, sondern dass es eine gute Absicht war. Und wir sehen, Ermahnung kann so einfach sein. Heilsam, wirklich gut. Dass man darüber nachdenkt, wo man steht und dass man wieder zurückkommt zur Gesinnung im Herrn. Und zudem, zu dieser Ermahnung, ist noch eine andere Sache ganz wichtig und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Stehe den Eingetragenen, die im Buch des Lebens stehen, im Kampf bei. Ja, er sagt hier, Paulus in Vers 3, ich bitte dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei. Stehe ihnen bei. Jeder in der Gemeinde hat Verantwortung, die wir hieraus ableiten können. Den Beistand, seelisch, geistlich. Und so schreibt Paulus auch diesen Menschen hier, diesen Gefährten, diesen Jochgenossen, wie es in anderen Übersetzungen heißt, ein älteres Wort, stehe ihnen bei. Ja, im Griechischen steht da Syzyge, manche gehen davon aus, dass das ein Eigenname ist, also dass hier wirklich Gefährte oder Jochgenosse, wie man ihn nun nennen möchte, ein Eigenname ist. Dass Paulus hier ein Wortspiel betreibt, dass sie wieder unter ein Joch kommen, dass sie wieder die gleiche Richtung haben, ja, wie bei den Kühen, wenn sie unter ein Joch gespannt werden, dann können sie nur in eine Richtung gehen, Jochgenosse, dass sie wieder unter das sanfte Joch, habe ich die Stelle mal hingeschrieben, Matthäus 11, 29 und 30, das sanfte Joch Jesu kommen, was er auflegt, dass wir gemeinsam oder dass sie gemeinsam wieder in dieselbe Richtung laufen, gleichgesinnt sind im Herrn. Wie Rinder unter ein Joch gespannt, unter diesen Balken gespannt und da reingepfercht, dass sie nicht in verschiedene Richtungen laufen, dass sie gemeinsam für die Sache kämpfen, nach vorne blicken. Und wir können daraus ableiten für uns, dass Ermahnen manchmal nicht alles ist, sondern dass es wichtig ist, was auch immer dann vorgefallen ist, dem anderen beizustehen, seelisch, geistlich. Dass jedes einzelne Kind Gottes in der Gemeinde unterstützt, hilft, ermutigt, anspornt, geistlich betrachtet und dass man sich nicht über die Spannungen ärgert, die vielleicht aufgekommen sind, sondern dass man den Gespannten hilft und sie unter das Joch spannt. Ja? Die Spannungen, die da sind, dass sie entspannt werden, indem man wieder unter dasselbe Joch geht, indem man wieder selber in diese Gesinnung zurückkommt, in diese selbe Gesinnung im Herrn. Und dazu gehört auch der Kampf für das Evangelium. Anscheinend haben diese beiden Frauen das früher zusammen gemacht, so wie sich das hier anhört, ja, die mit mir in dem Evangelium zusammen gekämpft haben, sagt er, war vielleicht jetzt nicht mehr so. Dass sie auseinandergedriftet sind. Dass dieser Streit, diese Spannungen, die da waren durch diese beiden, dass das den guten Kampf für das Evangelium abgehalten hat. Der Kampf für das Evangelium, der Gebetskampf, mit dem das beginnt. Dass wir beten für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Dieser Kampf um die Freimütigkeit, dass wir frei reden von Jesus Christus, von dem heiligen Gott, von der Sünde, die in jedem Menschen ist, der nichts von Gott wissen will. Dass wir frei reden über Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und unsere Schuld vergeben kann. Dass wir das im Glauben annehmen oder nicht. Und dass es daraus hinzuläuft, wo wir landen, ob Himmel oder Hölle. dass wir das den Menschen verkündigen, dass wir Freimütigkeit haben, das ist oft ein Kampf. Und dass wir dem anderen beistehen, das ist auch ein Kampf. Dass wenn wir wissen, ja, da ist einer, der vielleicht mit einem anderen im Gespräch ist, dass wir da unseren Bruder, unsere Schwester wirklich unterstützen, dass wir im Gebet hinter sie stehen, dass wir uns mit ihnen austauschen, dass wir sie ermutigen, weiter dran zu bleiben. Kampf für das Evangelium. Damals war das noch ein ganz anderer Kampf, da ging es teilweise um Leben und Tod. Und Clemens, wie wir finden, der war auch dabei, wieder so ein Name, der hier auftaucht, von dem wir sonst nichts weiteres finden. Vielleicht war er der diese Clemens-Briefe geschrieben hat, wo Gott nicht wollte, dass sie zum Kanon der Bibel gehören. Wir wissen es nicht. Wir finden hier nicht mehr, außer noch dieses eine wichtige Detail. Und da schreibt er am Ende von Vers 3, deren Namen im Buch des Lebens sind. Und das ist ein so wichtiges Detail. Sie stehen im Buch des Lebens. Wir finden keine Biografien von ihnen. Wir finden nichts weiter, was sie noch erlebt haben. Keine weiteren Erwähnungen. Und Gott, der hat ein ganz anderes Gedächtnis als wir. Für den ist wichtig, oder für uns ist es auch wichtig, für Gott auch, dass dieserjenige im Buch des Lebens steht. In Ewigkeit unvergessen. Da steht er fest eingeschrieben. Im Buch des Lebens. Und ich habe einfach mal ein paar Stellen dazu rausgesucht. Könnt ihr euch gerne notieren, wo es um dieses Buch des Lebens geht. Es gibt einige mehr noch. Das Buch des Lebens. Das Buch des Lebens, was Zeit saved. Gerettet für die Ewigkeit. Das Buch des Lebens, gerade die Offenbarungsstellen in Offenbarung 20 zeigen, wer nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, wird in den Feuersee geworfen werden. Für alle Ewigkeit. Eine ganz große Ermahnung, die dort steht, die wir jetzt schon wissen dürfen. Weil wir die Bibel haben, weil wir die Offenbarung haben. Wir haben Gottes Wort, wir wissen das. Und deswegen ist diese lebensentscheidende Frage, stehst du in diesem Buch des Lebens? Das ist die alles entscheidende Frage. Das heißt, ist dir deine Schuld vergeben? Glaubst du daran, was Jesus Christus für dich am Kreuz auf Golgatha getan hat, dass er sein Leben an deiner Stelle gegeben hat? Warum an deiner Stelle? Warum an meiner Stelle? Weil unsere Schuld gegenüber Gott, weil unsere Sünde, die wir gegenüber Gott tun, zum Tode führt. Jeder von uns hätte sterben müssen. Jeder von uns hätte in Ewigkeit geistlich getrennt von Gott leben müssen. Örtlich getrennt, räumlich getrennt. Aber Jesus hat es möglich gemacht, dass wir zu Gott kommen können. Dass wir Schuldvergebung bekommen durch sein Blut, was da geflossen ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken. Diese entscheidende Frage, bist du dabei oder nicht? Ist deine Schuld dir vergeben oder nicht? Bist du Kind Gottes oder nicht? Schwarz oder weiß in dem Fall. Was anderes gibt es nicht. Und deswegen dient dieses Buch des Lebens auch für uns einerseits als Erinnerung, andererseits als Ansporn. Erinnerung daran, dass es hier viele Brüder und Schwestern gibt in der Gemeinde, die in diesem Buch des Lebens stehen, die dabei sind, die Seite an Seite stehen und gemeinsam kämpfen. Dieser gemeinsame Kampf, Philipper 1, 27, haben wir ja schon ein wenig drüber nachgedacht, dass wir Seite an Seite stehen und kämpfen in dieser Welt für den Herrn. All diejenigen, die im Buch des Lebens stehen. Und wir werden sie einmal wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen. Da werden wir auch Clemens und die übrigen Mitarbeiter, von denen Paulus hier schreibt, wiedersehen. Oder das erste Mal sehen. Ewigkeit bei Gott. Und es ist gleichzeitig Ansporn. Buch des Lebens eingeschrieben heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen. Aber es heißt, dass es Ansporn ist für uns. Dass wir diesen Kampf kämpfen, diesen täglichen Kampf. Dass wir wissen, ja, wir sind safe, wir sind gerettet. Für alle Ewigkeit. Aber dass wir kämpfen, dass wir uns gegenseitig ermahnen, ermutigen, uns gegenseitig beistehen. Dass wir wissen, wo und für wen wir beten können. Dass wir Besuche tun, dass wir dem anderen aufbauen, dass wir den anderen hier wirklich unterstützen, sowohl seelisch als auch geistlich, als auch in ganz praktischen Dingen. Dass wir kämpfen, weil wir Brüder und Schwestern sind. Jeder, der im Buch des Lebens steht. Und in diesem Kampf, in dieser Aufforderung, steckt vielleicht auch viel an Zermürbung drin, an Kraft, die geraubt wird, an vielleicht an Niedergeschlagenheit, Enttäuschung. Und deswegen verknüpft Paulus es direkt mit diesem vierten Vers. Er schließt es nahtlos daran an und sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Dieser Grundtenor des ganzen Briefes kommt hier wieder hervor. Freut euch im Herrn alle Zeit. Freue dich im Herrn. Eine Aussage mit Ausrufezeichen. Freue dich im Herrn. Philipper 3, Vers 1 hatten wir das schon gesehen. Freut euch im Herrn. Mir ist das egal, ich schreibe euch öfter dasselbe, sagt Paulus da ungefähr in meinen Worten ausgedrückt. Im Herrn. Freut euch im Herrn. Beim Herrn ist Freude zu finden. Durch den Herrn können wir über alles Zeitliche, über alle Höhen und Tiefen des Lebens hinwegschauen. Freude, die im Herrn zu finden ist. Der Herr steht über allen drüber. Der Herr geht uns stets voran. Die Freude hat ihre Quelle im Herrn selbst. Und wir können mal diesen Psalm aufschlagen, den ich hier angeschrieben habe, Psalm 89. Von einem Psalmschreiber, den man vielleicht nicht so kennt, heißt Ethan. War mir auch nicht sehr geläufig. Psalm 89. Wir lesen die Verse 15 bis 17. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Herr, in deinem Angesicht wandeln sie. In deinem Namen freuen sie sich täglich. Und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Geht noch viel weiter hier, dieses wunderbare Loblied, was dieser Ethan, was er hier schreibt. Gerechtigkeit, Gnade, Treue. Im Licht des Herrn zu wandeln, darin zu gehen und in seinem Namen, das heißt in der Person Gottes, in der Person des Herrn selbst, freuen. Der Name steht für die Person und wir lange sehen, seine Gerechtigkeit erhöht all diese wunderbaren Lobpreisungen hier, die dieser Psalm uns bringt. Genauso ist es für Christen. Die Gerechtigkeit, die Jesus Christus, ja, Philipper 3 hatten wir darüber gesprochen, die Jesus Christus uns zurechnet, die erhöht uns. Die stellt uns als heilig, als makellos, als rein vor Gott hin, weil Jesu Blut bezahlt hat. Und das ist echte Gnade, die uns in die Freude hineintreibt. Die uns hineintreibt in Freude, diese Gnade, die wir erfahren durften, was Jesus alles getan hat. Und im Griechischen, das finde ich sehr interessant, hängen Freude und Gnade sehr eng miteinander zusammen. Kairo und Charis. Beides ziemlich ähnlich, Gnade und Freude, Freude und Gnade. Echte Freude entsteht durch die Annahme dieser Gnade. Echte Freude im Herrn, echte Freude entsteht durch die Annahme der Gnade. Freude, klar, ist auch eine Frucht des Geistes. Freude, die wir dann bekommen, wenn wir gläubig werden, wenn wir den Heiligen Geist bekommen. Weil dort dann Sündenlast weggenommen wurde, weil dort Freiheit von Sünde, Tod und Teufel ist. Weil dort ewiges Leben nun vorhanden ist, in Ewigkeit mit Gott. Durch die Gnade, die wir angenommen haben, hinein in die Freude im Herrn. Gnade vom Herrn wird zu echter Freude im Herrn. Und doch müssen wir dazu aufgerufen werden, sagt Paulus. Freut euch im Herrn. Ja, wir müssen ermahnt werden, wir müssen dazu aufgerufen werden, uns das wirklich vor Augen zu führen, was das bedeutet, und zu freuen. Jörg hat uns Philipper 3, Vers 1 ja schon ausgelegt, hat da viel zu gesagt. Und Freude ist nicht einfach nur ein Lächeln nach außen, sondern es ist etwas Innerliches, etwas, was uns innerlich bewegt, was innerlich über allen drüber steht, was von außen uns uns beeinflusst, was außen stürmt und außen tobt. Den Blick nach vorne, auf Jesus, auf den Herrn, diese Freude zu erleben und die Kraft aus der Beziehung zu ihm zu ziehen. Die Kraft aus der Beziehung zu Jesus zu ziehen, dass wir immer mehr erfüllt werden von ihm, von seinem Wort, dass die Freude immer mehr strahlen kann und dann auch wirklich nach außen strahlt. Die Kraft aus der Beziehung zu ihm. Dass wir verbunden sind mit der Quelle. Geht's ja zu Weihnachten eine Heizdecke von meiner Mama geschenkt bekommen. Ist öfters mal kalt und wenn man dann abends ins Bett geht, kann man die anmachen, dann wird das schön warm. Und als sie irgendwann mal nach Hause gekommen ist, angemacht, hat sie gedacht. Ich habe mir gedacht, machst du schon mal die Heizdecke für sie an, dann wird das schön warm für sie. Leg den Schalter um und wurde nichts. Kein Licht leuchtet. Ich denke, hey, was ist denn jetzt los? Problem war schnell gefunden und es war ganz einfach, der Stecker war nicht drin. Kezia dachte, sie hat die angemacht, gedacht, hey, ist doch nicht an. Hä, doch, habe ich doch angemacht. Ich sage, nee, war nicht an. Ich habe es ja auch angemacht, aber er leuchtete nichts. Stecker war nicht drin. Keine Verbindung zur Quelle. Es konnte nichts passieren. Verbunden mit Christus können wir echte Freude haben. Verbunden mit unserem Herrn, im Herrn, können wir diese echte Freude erleben, haben, die über allem drüber steht. Paulus selbst ist Musterbeispiel. Ja? Wir müssen uns nochmal überlegen, wann er das geschrieben hat. Er sitzt nicht am Strand im Liegestuhl, der sitzt im Knast. Gefangen in Rom. Und dann macht dieses alle Zeit nochmal mehr Sinn. Dann ist dieses alle Zeit, bekommt nochmal viel mehr Gewicht. Alle Zeit, jederzeit. Selbst dann, wenn ich das hier schreibe, wo ich bin. Ja, ich habe es mal so einfach beschrieben mit einigen Stellen. Musterbeispiel Paulus. Der sitzt im Gefängnis, ist dem Tode nahe, hat er uns in Philipper 1 schon mal anklingen lassen. Doch er besitzt diese innere Freude. Er sagt in Philipper 2, dann freue ich mich mit euch und ihr mit uns. Und dreimal hintereinander, glaube ich, kommt da diese Freude in Philipper 2, 17 und 18. Er weiß, Römer 8, dass nichts und niemand ihn scheiden kann von der Liebe Gottes. Gar nichts. Das weiß er, dessen ist er sich sicher. Er weiß, dass er aus Gnaden gerettet ist durch Glauben. Epheser 2, Vers 8. Für ihn ist Christus sein Leben. Und wenn er stirbt, ist das einfach nur Gewinn. Dann ist er bei Christus. Für alle Ewigkeit. Philipper 1, 21. Er weiß, Philipper 1, Vers 6, dass Gott ihn durchträgt. Dass Jesus ihn durchträgt. Der das gute Werk begonnen hat, wird es vollenden auf den Tag Christi. Er wird es vollenden. Philipper 1, Vers 6. Ja? Das schreibt Paulus. Nicht nur im Philipperbrief, in verschiedenen anderen Versen. Und wir dürfen mal diese 2. Korintherstelle aufschlagen, 2. Korinther 11. Wir werden mal sehen, was der so für ein Leben hatte, der Typ. Der war nicht nur im Gefängnis, der musste auch anderes durchleben. Wo wir wahrscheinlich drüber lachen, in unserem Leben, wenn wir das betrachten. 2. Korinther 11, ab Vers 23. Da schreibt er in Vers 23 in der Mitte, in Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einbekommen, 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schriftbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. In Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außer dem Übrigen noch, das was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Das hat er erlebt. Und er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich euch, freut euch. Und er sagt, ich freue mich. Ich sitze gerade mal wieder im Gefängnis und sagt, ich freue mich. Das ist Paulus. Der wusste, wo seine Quelle war. Der wusste, dass Jesus seine Quelle war. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und was können wir davon mitnehmen? Wie kann das geschehen? Wie können wir auch immer mehr dorthin kommen? Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns unsere Beziehung zu unserem Herrn anschauen, die Beziehung zu unserer Quelle, und können das mal aufschlagen, auch 1. Johannes 1, dass wir das nochmal gemeinsam lesen. Das hatten wir auch schon mal vor einiger Zeit in der Gemeinde ausgelegt. 1. Johannes 1, die Verse 3 und 4. Und worum geht es da? Es geht um vollkommene Freude. Da schreibt Johannes, 1. Johannes 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Die Gemeinschaft mit uns, mit euch, die Gemeinschaft mit dem Vater, die Gemeinschaft mit Jesus, und das schreiben wir, damit wir zur vollkommenen Freude kommen. Hört euch die Predigt nochmal an. Jörg hat über diese Verse gesprochen. Vollkommene Freude. Nun müssen wir uns vielleicht mal fragen, wie sieht es in unserer Beziehung aus zu Jesus, zum Vater? Holpert das da vielleicht? Ist da vielleicht mal wieder ein Schritt von mir notwendig? Wo ich sage, ja, jetzt tue ich mal wieder was. Jetzt möchte ich mal wieder. Jetzt möchte ich mal wieder was aus seinem Wort hören und lesen. Mal wieder mit ihm reden im Gebet. Wie sieht es da bei dir aus? Damit unsere Freude vollkommen sei. Die Freude im Herrn gehört mitten in das Leben der Gemeinde hinein. Ganz praktisch in die Gemeinde, ganz praktisch in jedem Einzelnen, in seiner Beziehung zu Jesus. Und manchmal ist die Freude vielleicht gar nicht so nach außen sichtbar. Dafür ist eine andere Sache nach außen sichtbar, oder sie soll nach außen sichtbar sein. Und damit kommen wir für heute auf unsere Zielgerade. In Vers 5, sei gütig und freundlich, das soll allen Menschen bekannt werden. Ja, sei eure Milde, schreibt er in meiner Übersetzung in der Elberfelder, eure Milde soll allen Menschen bekannt sein, der Herr ist nahe. Milde, was bedeutet das, was ist das für ein Wort? Wir hatten das heute schon gehört. Jörg hat aber aus einer anderen Übersetzung, glaube ich, vorgelesen. Das war auch dabei, womit wir uns einkleiden sollen. Milde. Ja, wir kennen das vielleicht von milden Temperaturen aus dem Wetter. Das ist ganz angenehm. Kälte geht zurück. Milde Temperaturen sind da. Ich weiß nicht, vielleicht kann man es nicht so genau sich erarbeiten, was dieses Wort heißt, weil in drei Übersetzungen heißt es anders. Bei mir heißt es Milde. In der Schlachter heißt es Güte. In der Luther heißt es Sanftmut. Und wer noch eine alte Luther-Übersetzung hat, da heißt es Lindigkeit. Ist auch ein komisches Wort, wusste ich nicht so viel mit anzufangen. Habe ein bisschen nachgeforscht. Lindern, Lindigkeit, hat was mit Lindern zu tun. Übrigens die Blüten des Lindenbaumes, darauf bin ich auch gestoßen. Lindern bei Hustenreiz, wenn man sich einen Tee davon macht, das lindert. Ja, ist ganz interessant, was man so alles lernt, wenn man über so ein Wort nachdenkt. Lindigkeit, etwas lindern. Sanftmütig, gütig, freundlich. All das steckt hier drin. Dass wenn da Spannungen sind, dass wenn da etwas ist, wo man sich drüber ärgern könnte, dass wir barmherzig und nachsichtig sind. Dass wir Geduld an den Tag legen und freundlich unseren Mitmenschen gegenüber begegnen. Dass wir ihnen freundlich gegenüber gesinnt sind. Wir sehen, hier ist also etwas sehr Gutes mit gemeint, wozu Paulus hier zum Schluss aufruft. Eure Milde soll allen Menschen bekannt sein. Wie reagieren wir, wenn wir so jemanden haben, wie vielleicht Evodia, so ein Tüche, wo irgendwas vorgefallen ist, wo Spannungen sind, wo die Gemeinde vielleicht ein Stück weit zerrüttet wird? Ärgern wir uns darüber? Klagen wir sie an über das Versagen, über die Fehler? Oder begegnen wir ihnen erstmal freundlich, in Demut, geduldig, weil es jedem passieren kann, weil wir alle nicht vollkommen sind? Milde, Sanftmut, Güte, Lindigkeit, ich habe es alles nochmal hier hingeschrieben, Warum ist das so wichtig? Warum ruft Paulus dazu auf? Warum ist dieser Aufruf hier mittendrin? Das Erste, was ich gefunden habe, das ist ein Ausdruck der veränderten Gesinnung. Ja, wenn wir gläubig geworden sind, dann sagt die Bibel, dann haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und Galater 5, Vers 22 und 23 spricht von der Frucht des Geistes. Und da finden wir genau die Milde, Sanftmut, Güte und noch einige mehr. Das ist Frucht des Geistes. Das ist Frucht, die sich zeigt, wenn jemand gerettet ist. Dass der Geist uns verwandelt in das Bild Jesu immer mehr. Und dass wir gleichzeitig wissen, jeder hier, wir stehen alle auf einer Stufe. Nur einer ist der Herr, wir alle sind Brüder. Nur einer ist Meister, wir alle sind Brüder oder auch Schwester. Matthäus 23 steht das. Jeder versagt mal hier oder mal dort. Jeder eckt vielleicht irgendwo mal an. Jeder macht Fehler. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Dass wir alle wissen, Christus hat dafür bezahlt. Christus hat dafür bezahlt, dass ich sündige. Dass wir gleichzeitig das nicht als Freifahrtschein nehmen zu sündigen. Und dass wir jeder gegenüber jedem milde sind. Wir brauchen die alle. Wir stehen alle auf einer Stufe. Wir brauchen diese Milde, wir brauchen diese Güte. Dass wir uns gütig, sanftmütig, lindig gegenüber begegnen. Die Menschen außerhalb der Gemeinde, die müssen das sehen können. Allen Menschen, schreibt er hier. Alle Menschen sollen das sehen, dass wir so sind. Es ist Frucht des Geistes, die wächst. Dass sie nicht sehen, was für ein verkorkster Haufen wir sind, sondern dass sie sehen, wie wir miteinander umgehen. Dass sie sehen, dass wir nicht einfach nur ein e.V., ein eingetragener Verein sind, was wir auch sind, sondern dass sie sehen, dass wir ein Verein sind, wo man gütig, freundlich, zuvorkommend, in Liebe, geprägt von Jesus miteinander umgeht. Und die Begründung, das ist der vierte Punkt, des Herrn Nähe. Er sagt, der Herr ist nah. Der Herr ist nah, das fügt er hier mitten in diesen Satz ein. Nehmt es quasi als Begründung und ich denke, das kann man in zweierlei Richtung sehen. Einmal zeitlich gesehen, dass der Herr nah ist, bezogen auf die Ewigkeit, woher herkommen wird, um uns aus der Zeit, aus Raum und Zeit zu holen in die Ewigkeit, in das himmlische Reich. Dass er wiederkommen wird und die Gemeinde nach Hause holen wird. Der Herr ist nah. Lasst uns das bedenken, lasst uns das bewusst sein. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Der Herr ist nah. Lass uns darum jetzt schon geprägt, wenn wir da nach vorne blicken, geprägt von diesem Blick so sein, wie wir sein sollen. Milde, sanftmütig, gütig, freundlich. Auf der anderen Seite kann man das auch räumlich betrachten, örtlich betrachten, dass der Herr nahe ist. Der Herr ist in der Gemeinde. Er ist der Herr, er ist das Haupt der Gemeinde. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und noch viel mehr. Er wohnt in jedem Gläubigen. Galater 2, Vers 20, Epheser 3, Vers 17. Christus in mir. Christus lebt in mir. Der Herr ist nahe. Er ist jedem Einzelnen nahe. Und wenn er in uns lebt, dann bedeutet das, dass wir gleichzeitig den Heiligen Geist haben, der in uns lebt und dass wir diese Frucht haben, die der Heilige Geist wirken möchte. Zwei weitere Psalmstellen, die man einfach mal nachlesen kann, wo es auch darum geht, dass der Herr nahe ist. Schöne Stellen kann man gerne mal nachlesen. Wie denken wir, wie reagieren wir, wenn dort jemand ist? Wie werden wir das in Zukunft tun? Milde, gütig, freundlich oder forsch? Ach, der nervt. Wie ist unsere Reaktion? Darum, weil wir Jesus kennen und lieben, ihn in unserem Herzen haben. Lasst uns milde sein. Lasst uns gütig und freundlich mit unserem Nächsten umgehen. Dass das nach außen getragen wird. Dass die Menschen wissen, hey, das ist nicht ein verkorkster Haufen. Das ist irgendwie ein ganz besonderer Haufen. Das ist etwas, wo man ein Stück weit von Jesus selbst sieht. Jesus allein. Und somit haben wir heute einige Aufrufe gesehen in diesem Gesamtaufruf zum praktischen Leben in der Gemeinde. Ermahnen zu einer geistlichen Gesinnung, zur einheitlichen Gesinnung, Entschuldigung, im Herrn. Die 6 Punkte des Ermahnens, ich erinnere nochmal dran, wie wir dem anderen begegnen, wenn wir ermahnen. Dass wir zweitens den Eingetragenen, die im Buch des Lebens stehen, beistehen. Seelisch, geistlich. Dass wir unter einem Joch sind, in eine Richtung laufen, gleichgesinnt sind, das gleiche Denken, geprägt sind von Jesus. Dass wir das Buch des Lebens als Erinnerung und als Ansporn vor uns haben. Dass wir drittens uns im Herrn freuen. Dass wir diese Verbindung zur Quelle haben. Dass wir ganz eng in der Beziehung zu Jesus und zum Vater leben. Dass wir diese Freude haben, die bei allem drüber steht. Die äußeren Einflüsse, die da sind, dass sie uns vielleicht ein Stück weit niederdrücken. Aber dass die innere Freude stärker ist, weil sie von Jesus ist, weil sie im Herrn ist, weil sie getragen wird von Jesus, weil sie ausgelöst ist von ihm. Und viertens, sei gütig und freundlich, milde, sanftmütig. Die veränderte Gesinnung, die wir durch Jesus, durch den Geist haben, dass das hier gelebt wird, in der Gemeinde. Und dass Menschen draußen, alle Menschen, schreibt Paulus, dass sie das sehen. Im Herrn. Ein Schlüsselwort heute Morgen, im Herrn, das uns immer wieder begegnet, in der Beziehung zu ihm, aus der Kraft von ihm. Und das dürfen wir praktisch werden lassen. Lasst uns gleich damit anfangen. Amen.